An der nördlichsten Spitze Afrikas, etwa 140 Kilometer von Europa entfernt, liegt Tunesien. Flächenmäßig der kleinste unter den nordafrikanischen Staaten, als Reiseland für Touristen eines der bedeutendsten. Aber gerade die für die Wirtschaft so wichtigen Feriengäste bleiben Tunesien weiter fern. Grund ist die Unsicherheit im Land. Tunesien, das ist das Mutterland der Arabellion. Hier begann die Revolution gegen Diktator Ben Ali und griff auf andere Staaten über, etwa auf Ägypten, wo die politische Situation, wie wir gerade erleben, droht zu kippen. Ganz so dramatisch wie in Kairo ist die Lage in Tunesien nicht, aber auch hier stehen sich Liberale und Islamisten scheinbar unversöhnlich gegenüber. Blockieren diese Lager Tunesiens Weg hin zur Demokratie? Was ist der Preis dafür? Und wie ist eine Lösung, ein Kompromiss möglich? Fragen, die wir aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten und versuchen zu beantworten in dieser Sendung. Alle Macht dem Volke, Tunesien auf der Schwelle zur Demokratie. Das ist das Thema heute in Domradio weltweit. Ich bin Stefanie Gebert. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Wir blicken heute nach Tunesien. Mehr als 2 Jahre ist es jetzt her, dass die Selbstverbrennung eines tunesischen Obsthändlers für Schlagzeilen sorgte. Am 17. Dezember 2010 zündete sich der Händler in Sidi Bouzid, das liegt etwa 250 Kilometer südlich von Tunis, selbst an. Aus Verzweiflung über Behörden, Willkür und Armut. Sein Schicksal gilt als Funke, der innerhalb Tunesiens einen Flächenbrand ausgelöst hat und letztlich ein Feuer in weiten Teilen der arabischen Welt entfacht hat. Das Volk begann aufzubegehren und zu demonstrieren. 10 Tage und unzählige Demonstrationen später, am 14. Januar, wurde die Flucht des Diktators Ben Ali bekannt gegeben. Soweit die Geschichte vom Ende der Diktatur in Tunesien. Und was dann geschah, eine kurze Zusammenfassung.
Auf die Jasmin-Revolution folgen nach dramatischen Chaostagen die ersten freien Wahlen im Oktober 2011.
Tunesien wählt und hat eine hohe Wahlbeteiligung von 90%. Um einen Sitz in der verfassungsgebenden Versammlung bewerben sich über 100 Parteien mit ihren Kandidaten. Die Versammlung soll im Laufe eines Jahres eine neue Übergangsregierung benennen und ein Grundgesetz erarbeiten. Außerdem hat sie den Auftrag, die Präsidenten- und Parlamentswahlen vorzubereiten.
Bei den Wahlen erhält überraschend die islamistische Partei die Mehrheit der Stimmen.
Die Ennahda bildet eine Koalition mit den eher Mitte-Links- und sozialdemokratisch orientierten Parteien. Mit Misstrauen werden die ersten Schritte der Islamisten im In- und Ausland beobachtet, denn sie stehen unter dem Verdacht, die Freiheitsrechte aller Bürger stark einschränken und die Scharia wieder einführen zu wollen.
Im November 2011 tritt die Versammlung das erste Mal zusammen. Moncef Marzouki wird Übergangspräsident.
Trotzdem gehen die Demonstrationen in ganz Tunesien weiter. Das Volk ist ungeduldig und will endlich die Früchte der Revolution ernten. Tunesien steht vor großen wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen. Rund 800.000 Menschen sind arbeitslos, darunter viele tausend Akademiker. Sie fordern eine Zukunftsperspektive und ein Ende des islamistischen Einflusses in der Regierung.
6. Februar 2013. Der oppositionellen Führer Chokri Belaid wird vor seinem Haus erschossen.
Der Jurist und Politiker war ein prominenter Kritiker der Regierung. Deshalb ist schnell von einem politischen Mord die Rede. Die Opposition machte die islamistische Regierungspartei Ennahda und ihren Vorsitzenden Rached Ghannouchi für die Tat verantwortlich. Wieder gehen Hunderttausende Tunesier auf die Straße.
Hilde Reginita mit einem Überblick über die politischen Ereignisse der vergangenen 2 Jahre in Tunesien. Eine genaue Analyse und eine mögliche Antwort auf die Frage, wo steht Tunesien heute auf dem Weg zur Demokratie, die bekommen wir gleich. Wir sind verbunden mit einem Politikwissenschaftler in Tunis, hier in der Sendung Domradio weltweit, mit dem Blick auf Tunesien. Eine der größten Einnahmequellen noch zu Zeiten der Diktatur war in Tunesien der Tourismus. Aber die Zahl der Urlauber ist in den Zeiten des Umbruchs stark zurückgegangen. Wer macht schon gern Ferien in einem Land, in dem das Chaos regiert und Proteste in Gewalt enden? An der Skepsis der Touristen, etwa aus Deutschland, hat sich bislang noch nicht viel verändert. Nur langsam trauen sich wieder Feriengäste an die malerischen Strände der Ostküste Tunesiens. Sarah Mersch über die Folgen, die dieser Einbruch für die Tunesier bedeutet. Sie war in den Hotelhochburgen am Mittelmeer und hat nach Touristen Ausschau gehalten.
Sanft plätschern die Wellen an den Strand von Hammamet. Strahlender Sonnenschein, 30 Grad im Schatten. 2 Souvenirhändler laufen mit ihren Kamelen den Strand entlang. Am Horizont fährt ein Katamaran vorbei. Unter einem Sonnenschirm hatte sich ein britischer Tourist mit einem Buch gemütlich gemacht. Peter ist weit und breit der Einzige an diesem Frühsommertag. Viele Touristen sind aus Sicherheitsgründen weggeblieben, obwohl die Woche All-Inclusive für 200 Euro angeboten wird. Peter fühlt sich sicher in Tunesien.
Heute Morgen ist die Polizei hier Patrouille gefahren. Ein gewisses Risiko herrscht immer, überall auf der Welt. Aber ich denke, dass die tunesische Regierung eingesehen hat, dass Sicherheitsbedenken ernst genommen werden, und sie unternehmen etwas.
Rund eine 500.000 Tunesier sind vom Tourismus abhängig. 10% des Bruttoinlandsprodukts hat der Sektor vor der Revolution erwirtschaftet. Doch der klassische Strandtourismus funktioniert heute nicht mehr. Die Zahlen liegen nur bei 2/3 des Vorrevolutionsniveaus. Zeit umzudenken, sogar auf oberster Ebene. Präsident Mansef Marzouki übt harsche Kritik.
Früher haben wir einen Tourismus von schlechter Qualität unterstützt. Heute wollen wir das ändern. Tunesien hat eine 3000-jährige Geschichte. Das Land ist ein einziges Open-Air-Museum. Wir werden daher auf Kulturtourismus setzen.
Unterstützung findet Marzouki bei vielen kleinen Reiseanbietern. Die versuchen, das Landesinnere zu fördern. Von Wander- und Klettertouren über Kochkurse, Ruinen bis zu Wellness ist alles dabei. Nach der Revolution ist vieles einfacher. Früher musste ein Reiseführer rund ein Dutzend Genehmigungen einholen, um mit einer Gruppe Ausländer wandern zu können.
Wir sind viel flexibler. Heute folgt uns nicht mehr ständig ein Polizeiauto, um zu sehen, mit wem wir unterwegs sind und was wir hier machen.
Erzählt der Tourismusexperte Ahmed Trabelsi. Er ist gerade im Landesinneren unterwegs, um verschiedene Projekte unter die Lupe zu nehmen, die für eine Kulturreise interessant sein könnten. Doch das Umdenken hat noch nicht überall angesetzt, erzählt der Hotelier Mehdi Alani. Der Besitzer eines 4-Sterne-Hotels in Hammamet baut gerade noch ein zweites, noch luxuriöseres Hotel, um Golf- und Wellness-Touristen anzulocken. Er engagiert sich ehrenamtlich in einem Arbeitskreis aus Vertretern der Branche und Offiziellen, um den Tourismus in Tunesien zu revolutionieren.
Es gab eine Revolution in Tunesien, aber nicht im Tourismusbüro und nicht im Ministerium. Die müssen noch daran arbeiten, ein bisschen die alten Gewohnheiten zu ändern und kreativer zu werden.
Denn während die politische Unruhe dem tunesischen Tourismus massive Einbrüche beschert, sind Länder wie Marokko und die Türkei längst an Tunesien vorbeigezogen. Aktiver Kommunikation sei Dank. Denn die Nachwirkungen der politischen Umbrüche in der Region sind auch in diesen Staaten nicht vorbeigegangen.
Tunesien und der Kampf um jeden Feriengast, der seinen Urlaub dort verleben möchte. Was es braucht in dem arabischen Land, um tatsächlich wieder an alte Erfolge im Tourismus anknüpfen zu können, darüber sprechen wir gleich mit einem Vertreter der deutsch-tunesischen Gesellschaft. Denn neben Italien ist Deutschland einer der wichtigsten Handelspartner Tunesiens. Mehr dazu in dieser Sendung. Sie hören Domradio weltweit. Das Christentum gehört zur tunesischen Geschichte. Bis zur Islamisierung im 7. Jahrhundert war Karthago, das ist heute ein Vorort der Hauptstadt Tunis, ein Zentrum der christlichen Welt. Hier hat zum Beispiel Kirchenvater Augustinus gewirkt und spätere Päpste wie etwa Viktor oder Gelasius. Bis heute gibt es zwischen dem Vatikan und der Regierung ein Modus vivendi, der es der Kirche erlaubt, Gottesdienste abzuhalten und karitativ tätig zu sein. Nur öffentlich darf das Christentum nicht praktiziert werden. Das war unter Diktator Ben Ali so. Und wie ist es heute, 2 Jahre nach der Revolution, unter einer Regierung, die eindeutig von einer islamisch-konservativen Partei geprägt ist? Bertolt Pelster von Kirche in Not ist Menschenrechtsexperte und jetzt am Telefon. Ich grüße Sie.
Guten Morgen, Frau Gebert.
Wie hat sich die Situation im Vergleich zu Zeiten der Diktatur von Ben Ali in den vergangenen 2 Jahren für die Christen im Land verändert?
Ja, Tunesien ist in einem Umbruch. Es gibt einen Richtungskampf über die Zukunft des Landes. Es gibt auf der einen Seite religiös denkende Menschen, die das Ziel haben, Tunesien stärker islamisch zu prägen und zu gestalten. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die eher weltoffen einzuschätzen sind, die eher eine Demokratie nach westlichem Vorbild wollen. Und dieser Richtungskampf, der wird teilweise auch mit Gewalt ausgetragen. Das sehen wir darin, dass im Februar 2013 ein Politiker der Opposition, Chokri Belaid, ermordet worden ist. Er trat dafür ein, für eine strikte Trennung zwischen Staat und Religion, und islamistische Kräfte haben ihn umgebracht, weil sie diese Trennung von Staat und Religion unbedingt vermeiden wollen. Und unter dieser Gewalt leiden eben zum Teil auch Christen, die allerdings eine sehr, sehr kleine Minderheit in Tunesien darstellen, und von daher fallen sie gesellschaftspolitisch eigentlich kaum ins Gewicht.
Sie sagen aber, sie leiden darunter. Wie sieht das ganz genau aus? Also wie sieht die Situation für Christen im Land in Tunesien denn aus derzeit?
Ja, da muss man den Bogen etwas weiterspannen und auf religiöse Minderheiten gucken oder auf unorthodoxe Muslime gucken. Nach dem Sturz von Ben Ali sind eben sehr konservative islamische Gruppierungen stark geworden, vor allen Dingen salafistische Bewegungen sind sehr stark geworden und die gehen gegen alles vor, was aus ihrer Sicht unislamisch ist, was unorthodox ist. Zum Beispiel gehen sie gegen Sufi-Gemeinschaften vor, die Sufis verehren heilige Männer und Frauen, haben Heiligengräber, die sind zum Teil zerstört worden. Auch auf jüdische Einrichtungen hat es vereinzelt Angriffe gegeben. Und so ist auch die russische orthodoxe Gemeinde Ziel eines solchen Angriffs geworden. Im März 2012 wurde eine russisch-orthodoxe Kirche, also Einrichtungsgegenstände wurden demoliert, Gräber wurden geschändet, der Bischof wurde aufgefordert, Ikone und Kreuze zu entfernen und er wurde bedrängt, zum Islam überzutreten. Das sind aber vereinzelte Fälle, aber da leiden eben Christen in ähnlicher Weise wie unorthodoxe Muslime oder schiitische Muslime, religiöse Minderheiten eben.
Ich habe gerade von dem Modus Vivendi gesprochen, das es gibt zwischen dem Vatikan und der Regierung. Dieses Modus Vivendi, steht das in Frage oder wird es weiterhin gehalten werden? Was glauben Sie?
Das besteht erstmal weiterhin, soweit ich weiß. Im Moment gibt es ja nur eine Übergangsregierung. Im Moment ringt man darum, eine neue Verfassung zu formulieren. Es gibt jetzt einen vierten Verfassungsentwurf, der noch intensiv beraten werden muss. Und erst wenn die neue Verfassung sozusagen verabschiedet ist, dann können Wahlen abgehalten werden. Und wer bei diesen Wahlen dann gewinnen wird, das ist, glaube ich, die entscheidende Frage, weil davon die Zukunftsgestaltung Tunesiens ausgehen wird.
In anderen arabischen Ländern ist das Thema Konvertit immer ein Problem. Also Menschen, die sich vom muslimischen Glauben abwenden und in eine andere Religion annehmen wollen. Gibt es Fälle in Tunesien, wo es gesellschaftliche oder auch politische Sanktionen gibt, Sanktionen drohen gegen Menschen, die ihren Glauben, zum Beispiel zum christlichen Glauben, übertreten?
Also gesetzlich verboten ist es in Tunesien nicht, aber es ist natürlich ein großes gesellschaftliches Tabu, den Glauben zu wechseln. Also jedenfalls, wenn es vom Islam weggeht hin zu einer anderen Religion, wenn also ein Muslim Christ werden möchte, dann muss er immer damit rechnen, dass er aus der eigenen Familie ausgestoßen wird, weil das ihm als schwere Schande gilt. Im Grunde genommen ist der Religionswechsel aus islamischer Sicht ja keine Privatsache, sondern das ist sozusagen eine Art politischer Akt. Ja, man tritt aus der Gemeinschaft der Muslime aus. Man verweigert dem muslimischen Staat die Loyalität. Das ist sowas Ähnliches wie Staatsverrat und deswegen steht darauf nach traditioneller islamischer Lehre auch die Todesstrafe. Aber wie gesagt, gesetzlich ist das in Tunesien nicht verboten, aber es kann halt passieren, dass religiöse Fanatiker einem Konvertiten auflauern und ihn umbringen. Ja, aber womit er immer rechnen muss, das ist der Verlust des Arbeitsplatzes. Und deswegen ist es so schwierig für Konvertiten und oft müssen sie ihren Glauben im Geheimen praktizieren oder als letzter Ausweg bleibt immer die Flucht ins Ausland, ins westliche Ausland.
Wie steht es mit Kirchenbau oder Religionsunterricht an den Schulen für Christen?
Über Religionsunterricht weiß ich jetzt gar nicht so genau Bescheid an Schulen. Ich vermute mal, dass es das eher nicht gibt. Die katholische Kirche hat in Tunesien 7 Kirchengebäude, in denen sie ihre Messe feiern darf. Sie muss das relativ diskret machen, wie Sie das vorhin schon gesagt haben. Sie darf sich sozial engagieren, im Bereich des Bildungswesens. Sie hat also einige Schulen und sie darf auch im Gesundheitswesen tätig werden. Mission ist verboten, also Missionierung ist strikt untersagt, gesetzlich untersagt, aber eben auch ein gesellschaftliches Tabu, weil es eben zur Konversion führen könnte. Das sind so Einschränkungen, denen die Kirche dort unterliegt.
Noch ist die Regierung der Islamisten dabei, Sie haben es auch gerade schon erzählt, den tatsächlichen Übergang zur Demokratie zu organisieren. Es ist eine Übergangsregierung momentan in Kraft. Das alles ist mit noch offenem Ende. Welche Hoffnung haben Sie oder haben auch die Christen in Tunesien, was sich für Sie positiv ändern könnte?
Das ist im Moment ganz schwer zu sagen. Also es ist ein wirkliches Ringen zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. Das Land ist in gewisser Weise tief gespalten und welche Kraft sich, welche Richtung und welche Vorstellungen sich durchsetzen werden, das ist im Moment meines Erachtens noch völlig offen.
Der Minderheitenschutz und die Religionsfreiheit in Tunesien, darüber gesprochen habe ich mit Bertolt Pelster von Kirche in Not. Vielen Dank für Ihre Informationen. Übrigens können Sie alle Gespräche und alle Informationen zu dieser Ausgabe von Domradio weltweit noch einmal abrufen. Ganz einfach geht das im Internet unter domradio.de. Herr Pelster, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, Frau Gebert.
Der Fahrplan für den Weg hin zur Demokratie in Tunesien steht, jedenfalls theoretisch. Auf eine Verfassung haben sich die wichtigsten Regierungsvertreter des Übergangs inzwischen geeinigt. Noch in diesem Jahr soll es Neuwahlen geben und dann eine Stabilität, die auch die Touristen zurück und die lahmende Wirtschaft in Gang bringt. Auf den ersten Blick scheint Tunesien tatsächlich seinem Ziel ganz nah zu sein, aber der Motor stottert. Zum einen sind da offenbar politisch motivierte Übergriffe auf Bürgerrechtler und Oppositionelle. Immer wieder gibt es auch gewaltsame Proteste unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen. Und dann der immer wieder aufflammende Streit zwischen der säkularen Opposition und den regierenden Islamisten im Land. Hadi Ostri ist für die Konrad-Adenauer-Stiftung in Tunis in der Hauptstadt und begleitet die Entwicklungen dort. Ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Tag.
Wenn wir den demokratischen Wandel jetzt tatsächlich mal als Wegstrecke sehen und begreifen, wo steht Tunesien da?
Also ich denke, nach wie vor stehen wir am Anfang dieses Prozesses. Die Verfassung, deren Entwurf jetzt vorliegt, ist sicherlich dabei ein erster Schritt. Aber nach wie vor streiten sich hier Regierung und Opposition, insbesondere über den Charakter des Staates, der ja auch durch die Verfassung festgeschrieben werden soll. Und zahlreiche Widersprüche innerhalb des Verfassungstextes sind immer noch nicht geglättet und ausdiskutiert, sodass Tunesien nach wie vor auf eine fertige Verfassung wartet. Und das ist unwahrscheinlich wichtig für den weiteren Fahrplan, denn wir warten ja auch nach wie vor noch auf Wahlen, sowohl zum Präsidentenamt als auch zum neuen Parlament.
Die Ennahda-Partei ist eine der wichtigsten Parteien momentan im Gefüge in Tunesien. Wie demokratisch ist sie?
Also es gibt garantiert demokratische Kräfte innerhalb der Ennahda. Aber die entscheidende Frage, die ja immer wieder auch von Europa gestellt wird, Islam und Demokratie, ist, glaube ich, im Moment gar nicht die entscheidende, sondern die Konfliktlinien laufen entlang der Machtfrage. Also die Frage, wir haben jetzt eine Regierung, die mehrheitlich dominiert wird von der Ennahda mit zwei kleineren Koalitionsparteien und einer Opposition. Und das politische Spiel ist insofern hier auch angekommen wie überall. Wer sitzt entscheidend am Hebel? Und erst dann kommen ideologische Fragestellungen, wie sie sich in Teilen auch in der Verfassung widerspiegeln.
Trotzdem lautet ja der Vorwurf, die Ennahda würde im Verborgenen die Islamisierung des Staates momentan vorantreiben. Gibt es dafür tatsächlich Indizien?
Es gibt dafür Indizien, aber auch da würde ich sagen, dass es sicherlich zwei Bewegungen gibt. Das eine ist die politisch-ideologische, der man Ennahda sicherlich zuschreiben kann, mit Blick auf die Verfassung. Zum Beispiel auch die Frage, auf der einen Seite wird festgehalten in der Präambel, dass Tunesien eine Republik sei und ihre Religion der Islam. Und ganz am Ende des Verfassungsentwurfs finden wir auf einmal einen Artikel, wo es heißt, der Islam ist Staatsreligion. Also das sind schon mal zwei Dinge, die man so nicht zusammenbekommt, vor allem wenn die Regierung immer wieder sagt, sie wollen am zivilen Charakter des Staates festhalten. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere ist natürlich nach wie vor, dass durch dieses auch gesellschaftliche Vakuum, was entstanden ist, natürlich auch in der Bevölkerung islamistische Tendenzen zugenommen haben, die über Jahrzehnte unterdrückt waren. Und ich glaube, diese beiden Stränge muss man parallel sehen. Man kann es nicht nur der Politik zuschreiben, sondern man muss halt einfach sehen, dass es ein zweites Tunesien gibt, was viel religiöser ist, was auch extremer vielleicht ist, als wir es die Jahre vorher kannten.
Doch noch, wenn die Demokratie in Tunesien funktionieren soll, muss es ja quasi einen Konsens geben zwischen den säkulareren Kräften und den Islamisten. Kann das funktionieren?
Also ich bin da nach wie vor hoffnungsvoll. Ich denke und hoffe, dass es funktioniert. Und ich glaube natürlich auch, dass die Ereignisse am Nil in Ägypten, die ja auch so ein bisschen Schatten auf die Entwicklung in Tunesien werfen, hier ein bisschen aufrüttelnd wirken. Denn auch hier in Tunesien haben wir ja quasi eine Geburt der Tamarot, der Revolutionsbewegung, die ja letztlich auch das Ultimatum an Mursi gestellt hat. Die wird aber, Tunesien ist nicht mit Ägypten zu vergleichen, vielleicht weniger erfolgreich sein, wird aber in der Lage sein, entsprechenden Druck aufzubauen, sodass sich alle Seiten nochmal Gedanken über diesen Prozess machen und sich vielleicht an einen Tisch setzen können.
Es gab den Mord an dem oppositionellen Chokri Ben Aid. Seine Witwe und ganz viele andere sagen, sein Tod war politisch von Teilen der Ennahda-Partei gewollt. Wie weit würden Ihrer Einschätzung nach die Islamisten und darunter ja auch die Salafisten gehen in Tunesien, um einen demokratischen Wandel zu verhindern?
Das lässt sich schwer sagen. Garantiert ist es sicherlich so, dass gerade im Februar diesen Jahres die gesamte gesellschaftliche Stimmung derartig aufgehitzt und auch mit Spannungen und teilweise Aggressivität gefüllt war, dass ein solches Attentat, einen solchen Mord möglich gemacht hat. Es gibt allerhand Spekulationen, allerhand Deutungen. Es ist schwierig, da genau zu unterscheiden, welche Motivationen dahinter stecken. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass gerade jetzt die Zivilgesellschaft, die ja nach diesem Attentat einen ganz neuen Enthusiasmus und eine neue Energie entwickelt hat, dass die sich in diesen Prozess einspannt und vor allem darauf hinwirkt, dass keine Gewalt im politischen wie im zivilgesellschaftlichen Leben eine Chance hat. Und da gibt es meiner Meinung nach mittlerweile einen breiten gesellschaftlichen Konsens, sodass man auch gerade den von Ihnen genannten salafistischen Kreisen stärker entgegentreten kann.
Ziehen wir noch zum Schluss ein Zwischenfazit. Sie haben gesagt, wir warten eigentlich darauf, dass es jetzt demokratisch, was die Verfassung angeht und die Wahlen tatsächlich weitergeht. Wir haben eine Zivilgesellschaft, die sich wieder aufgerappelt hat, wieder neue Motivation bekommen hat durch ein trauriges Ereignis, durch den Mord, aber trotzdem Zwischenfazit. Was ist übrig geblieben von dem Traum von Freiheit und Demokratie in Tunesien bisher?
Naja, der Traum von Freiheit und Demokratie, der ist natürlich nach wie vor vorhanden, aber wir sollten natürlich auch immer wieder zurückschauen auf das, was diese Ereignisse vom Januar 2011 oder Dezember 2010 möglich gemacht hat und ursächlich war. Und das waren vor allem natürlich auch wirtschaftliche und soziale Fragen. Und ich glaube, Demokratie muss natürlich sich hier auch in dem Sinne beweisen, dass sie eine echte Revolutionsdividende für die Menschen bringt. Und das bedeutet ganz konkret mehr Arbeit, eine bessere Wirtschaftsordnung. Und wenn das gelingt, dann hat natürlich auch Demokratie als System hier eine Chance.
Vielen Dank, Hadi Ostri von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Tunesien. Mit ihm habe ich über die politische Situation in dem nordafrikanischen Land 2 Jahre nach der Revolution gesprochen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Das Ende der Diktaturen in der arabischen Welt hat in Tunesien ihren Anfang genommen. Und jetzt schwingt sich Tunesien auch wirtschaftlich zum Vorreiter der Revolutionsländer auf. Während Ägypten und Libyen weiter um eine stabile Ordnung ringen und Syrien im Bürgerkrieg versinkt, erlebt das kleine Land am Mittelmeer einen vorsichtigen Aufschwung, sagen Beobachter. Doch noch ist diese Pflanze eine zarte und muss gepflegt und gepäppelt werden. Einer, der sich beruflich auch darum kümmert, ist Azdin Seria von der Deutsch-Tunesischen Gesellschaft. Ich grüße Sie.
Einen wunderschönen guten Tag, Frau Gebert.
Mehr als 2 Jahre nach der Jasmin-Revolution gibt es eine Hoffnung auf Wachstum. Wo müssen die Schwerpunkte einer neuen Wirtschafts- und Investitionspolitik Ihrer Meinung nach liegen?
Meiner Meinung nach ist es jetzt angefragt, dass wir Tunesien mit kleinen Schritten helfen. Die Situation ist hoffnungsvoll, allerdings wir müssen aufpassen, dass wir die Zeit nicht verpassen. Zurzeit, wir haben, wenn Sie jetzt betrachten in Tunesien, die Säulen der Wirtschaft basieren auf 4 Säulen. Wir haben einmal auf der einen Seite die Agrarwirtschaft, da haben wir Tourismus, wir haben die Bodenschätze in Form von Phosphat in Region Gafsa und ein Teil im Südtunesien von Öl. Und eine Säule ist noch die Vorfertigungsbetriebe für Autoindustrie in Europa und Textilindustrie in Sahelseite oder in Sahelregion in Tunesien. Mhm. Wir müssen einfach aber die andere Seite nicht vergessen, weil wir jetzt Tunesien sehen, Tunesien ist durch 2 geteilt. Wir haben eine Seite, die lebt teilweise in Komfort, aber wir haben auf der anderen Seite Menschen, die freuen sich, wenn sie ihnen ein Leibbrot für 20 Cent Euro schenken. Und da müssen wir jetzt die Hauptaufmerksamkeit schenken.
Die Ungeduld im Land ist groß. Viele Menschen brauchen dringend Arbeit. Auch gilt es, die gut ausgebildeten Akademiker im Land zu halten. Wie kann das denn gelingen? Sie sagen, wir müssen jetzt die Zeit, dürfen die Zeit nicht verpassen. Wie kann das gelingen?
Das wird gelingen, wenn wir da eine vernünftige Analyse machen. Wenn wir jetzt das richtig analysieren und schauen, wir haben jede Menge Kollegen oder jede Menge Menschen, junge Leute, die mit einem Schulabschluss haben, aber wir müssen diese Schulabschlüsse genau beobachten und betrachten und analysieren. Durch dieses neue System, was in der Welt herrscht, mit Bachelor, Master und Doktorarbeiten, hat im Grunde genommen die Welt entschieden, nur die Elite für sich in Anspruch zu nehmen und zu filtern. Und Menschen, die mit einem Bachelor oder mit einem Master rausgebildet werden, haben kaum Chancen in Tunesien. Warum haben die kaum Chancen? Weil wir haben da immer nur auf diese theoretische Seite basiert. Oder wir haben die Leute theoretisch sehr, sehr gut ausgebildet, aber wenn die in die Praxis reinkommen, wir haben kaum Betriebe, die parallel zu der Theorie was anbieten können. Und da müssen wir uns überlegen, Seite Europas, was können wir in diese Richtung tun? Wie können wir Menschen, die mit einem Abschluss, einem Hochschulabschluss in Tunesien rauskommen, aber kaum Chancen auf Arbeit in Tunesien haben, weil die Betriebe nicht vorhanden sind? Das ist die Frage.
Also eine Reform auch des Bildungssektors. Es gibt immer wieder soziale Unruhen und Proteste, etwa landesweit nach dem Tod des oppositionellen Chokrebel Ait im Februar dieses Jahres. Inwieweit schadet das der Wirtschaft und schreckt auch mögliche Investoren ab, die sagen, das ist uns zu unsicher, die Lage. In dieses Land gehen wir nicht.
Es ist ja nicht nur die politische Situation, die zurzeit in Tunesien unbefriedigend ist. Wir haben nochmal auch die soziale Konjunktur, die ist auch unbefriedigend. Die Investoren, die sind zurzeit einfach, die orientieren sich aus Tunesien weg. Die schauen erstmal die Situation und sagen, naja, in Tunesien kannst du heutzutage nicht investieren. Es sind lauter Demonstrationen, willkürliche Demos, willkürliche Streiks und so weiter. Und ich habe von einem Betrieb erfahren, dass die Tochter nicht arbeiten gehen möchte, weil die Gewerkschaft zu einer Demo gerufen hat. Und die Mutter stellt sich hinterher und sagt, Mensch, hier, geh arbeiten. Das heißt, wir haben hier einen Konflikt, nicht nur zwischen ein politischer Konflikt, sondern wir haben auch einen Generationskonflikt. Und die Situation kann man nur, meiner Meinung nach, ein bisschen beherrschen oder indem man Tunesien zurzeit analysiert. Tunesien aus der Geschichte heraus hat immer Probleme. Der Tunesier an sich hat nie und niemals im Laufe der Geschichte oder im Lauf der Geschichte sich für sich selber entscheiden können. Wir waren ja immer, ich als Tunesier, ich meine, ich bin groß geworden auch in Deutschland oder in Tunesien, lebe in Deutschland und habe das immer mit Sorge betrachtet, weil der Tunesier an sich hat nie die Entscheidung für sich treffen können. Wir waren immer von irgendeiner beherrscht. So, und jetzt ist es eine Zeit, dass der Tunesier sagt, ich bin frei. Aber wie gehe ich mit dieser Freiheit um? Wir haben lauter Unruhen in Jbel Chami im Süden. Wir haben Unruhen in Tunis gehabt nach diesem Tod von den Märtyrer Chokrebel Ait. Und das führt einfach zu einer gewissen Unklarheit auch. Ich war neulich in Tunesien, die Leute wissen nicht, wohin es gehen soll. Ja, keine Wahlen, wir wissen nicht, wann die Wahlen stattfinden. Wir wissen nicht, in welche politische Richtung wir gehen. Wir haben verschiedene Meinungen, wir haben verschiedene Richtungen. Die eine wollen eine islamische Stadt, die anderen wollen es nicht. Und das können wir nur schaffen, indem wir in Mikrogruppen versuchen, mal da eine Aufklärungsarbeit zu leisten.
Hätte sich die EU in den vergangenen 2 Jahren mehr um die Stärkung auch solcher Kräfte der Zivilgesellschaft, aber auch des Bildungssektors kümmern müssen, um Tunesien auf den richtigen Weg auch zu bringen und zu helfen?
Ja und nein. Ja und nein. Ja, indem ich sage, okay, Tunesien hat ja keine Erfahrung mit Demokratie und Freiheit. Europa hat es jetzt seit 400 oder 500 Jahren. Die älteste Demokratie ist in Niederlanden und die ist jetzt mittlerweile fast 600 Jahre, wenn ich mich nicht irre, alt. So, das heißt, hier ist die Demokratie und Freiheit in Deutschland oder in Europa etabliert worden. In Tunesien, wir wissen noch nicht, wie wir mit Freiheit umgehen können. Wann beginnt die Freiheit und wann endet sie? So, und ich glaube schon, dass da Europa eine große Rolle spielen könnte, indem sie Workshops anbieten könnte und einfach Bildung und Weiterbildung in diese Richtung anzubieten, zu sagen, wie lebe ich Demokratie? Nein, weil dann ist es ein bisschen gefährlich. Dann mischt man sich in interne Angelegenheit des Landes. Und es gibt hier eine Gruppe, die sagt, nee, plus nicht, ja, die Europäer sollen da in Europa bleiben und wenn, die helfen dann nur mit wirtschaftlich und nicht jetzt ethisch oder bildungsmäßig.
Aber Sie sagen, Bildung müsste sein.
Bildung auf jeden Fall. Bildung, ich meine, man muss sich von jeder Seite die Sache mal anschauen. Ja, Bildung ist das A und O, ein Erfolg für das Landes. Tunesien hat einen Vorteil. Sie haben es vorher erwähnt, Libyen, Ägypten. In Libyen und Ägypten, wir beobachten hier, sag mal, in Libyen ein Riesenproblem. Die Menschen gehen aufeinander mit Gewehren los. In Ägypten wollten wir die Demokratie, aber das passt nicht. Ein Präsident regiert nicht, wie das Volk möchte. Oder wie ein Teil des Volkes möchte. Und wir stehen kurz, wenn es böse ausarten wird in Ägypten, vor einem Bürgerkrieg. Jetzt in Tunesien aber haben wir einen Vorteil. Und das ist das Vorteil, ein großer Vorteil, den ich bin jetzt kein Bourguiba-Fan, aber das sage ich mal ruhig, weil der Mann hat wirklich etwas etabliert in Tunesien und das ist Bildung. Der Tunesier an sich ist nicht dumm. Der Tunesier an sich ist sehr, sehr gut gebildet und er weiß genau, wann das gefährlich wird. Und das, was in Ägypten los zurzeit ist, wollen die Tunesier mit Sicherheit nicht haben.
Sondern sie wollen Stabilität und auch damit wirtschaftlichen Aufschwung.
Genau. Die wollen Stabilität, die wollen Sicherheit. Man merkt, ich war vor einer Woche in Djerba, man merkt, dass die Leute ein Bewusstsein entwickelt hatten für Sicherheit und für Sauberkeit. Ich rede zum Beispiel über Djerba. Ich war vor 3 Monaten in Djerba, wenn sie durch die Gegend gelaufen sind, mussten sie wirklich die Nase zumachen, weil die Leute teilweise in ihrer eigenen Müll gelebt hatten. So, und jetzt sind sie sich bewusst, aha, wenn wir die Insel nicht sauber halten, wird kein Tourist mehr kommen. Somit schaden wir unsere Wirtschaft selber. Und es gibt viele Programme, die in diese Richtung gehen, mit Unterstützung der GEZ. Und jetzt komme ich zu Ihrer Frage, wo Sie sagen, wie kann Europa unterstützen? Im Grunde genommen, Europa kann nur jetzt mit Mikrokredite unterstützen und solche Aktionen wie jetzt in Djerba Müllvermeidung zu unterstützen und zu gucken, wie können wir das gemeinsam mit dem Tunesier, ohne belehrend zu sein, zu unterstützen und da zu sein.
Sagt Azdin Seria, mit dem Gastronom und Mitglied der Deutsch-Tunesischen Gesellschaft habe ich gesprochen über die Wachstumsmöglichkeiten und Chancen in Tunesien für die Tunesier. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Information.
Ich habe auch zu danken und vielen Dank für die Interesse Tunesiens.
Gerne.
Dankeschön.
Wir blicken nach Tunesien. Dort ist der Wunsch nach wirtschaftlichem Aufschwung und neuen Arbeitsplätzen, gerade unter den jungen Tunesiern, groß. Eine wichtige Einnahmequelle für Tunesien ist der Tourismus. Aber andere Quellen sollen ebenfalls gefunden und angezapft werden, etwa die großen Reserven an Schiefergas im Landesinneren. Der Global Player Shell hat sein Interesse an diesem Rohstoff schon bekundet, aber die mögliche Förderung von Schiefergas ist wie bei uns in Deutschland im Maghreb stark umstritten. Denn die Erschließung der Gasvorkommen aus tiefer gelegenen Gesteinsschichten birgt erhebliche Umweltrisiken. Der Energiekonzern Shell und die Regierung in Tunis würden das Land verwüsten und von der politisch unklaren Lage profitieren, sagen die Kritiker. Befürworter argumentieren, dass die Förderung die Energieversorgung Tunesiens auf mehr als 50 Jahre sichern würde. Sarah Mersch hat beide Parteien für uns getroffen, etwa die linke Politikerin Nedia Chaben.
Wenn das bedeuten würde, dass das halbe Land zur Wüste, das Wasser verseucht und die Luft verdreckt wird, was haben wir dann davon? Dass wir heizen können, aber nichts mehr zu essen haben werden?
Die Förderung von Schiefergas in Tunesien voranzutreiben, das kommt für Nedia Chaban nicht in Frage. Die Abgeordnete des linken Bündnisses Al-Massar ist eine der schärfsten Kritikerinnen des Projekts. Nicht nur wegen möglicher Umweltrisiken, sondern auch wegen mangelnder Transparenz auf Seiten der Regierung. Die soll das Projekt mit dem Energieriesen Shell so gut wie in trockene Tücher gebracht haben. Die Verhandlungen laufen, weitere Auskünfte geben wir nicht, teilt Shell per E-Mail mit. In den Ministerien stößt man in Tunis seit Monaten auf verschlossene Türen, wenn es ums Thema Schiefergas geht. Das Industrieministerium äußert sich nicht und ein Umweltministerium gibt es seit der Regierungsumbildung Anfang März gar nicht mehr. Schiefergas? Das ist Gas, das in Gesteinsschichten gebunden ist. Um es abzubauen, werden beim sogenannten Fracking bis zu 4 Kilometer tiefe Löcher in den Grund gebohrt. Unter Hochdruck wird dann Wasser in die Erde gepumpt, mit verschiedenen Chemikalien versetzt. Diese lösen das Gas aus den Steinen, sodass es nutzbar wird. In Nordamerika wurden dadurch ganze Landstriche verwüstet, kritisieren Gegner. Denn das Fracking schluckt Wasser und die Chemikalien drohen, Grundwasser und Luft zu verunreinigen, wenn es zu Problemen bei der Förderung kommt. Hamed El-Matri ist Ingenieur und Vorstandsmitglied des tunesischen Vereins für Transparenz im Energie- und Bergbausektor. Er kritisiert, dass die tunesische Regierung das Heft aus der Hand gibt und Shell die Führung überlässt.
Tunesien ist dafür noch nicht bereit, weder juristisch gesehen noch im Infrastrukturbereich oder im wissenschaftlich-technischen. Haben wir wirklich die Möglichkeiten, eine Gefahrenanalyse durchzuführen? Das würde mich doch sehr wundern.
Die Vorkommen an Gas, die in Tunesien vermutet werden, sind gering im Vergleich zu den Nachbarn Algerien, Libyen und Marokko. Doch sie würden reichen, um das Land rund 50 Jahre lang mit Energie zu versorgen. Ein wichtiges Argument für den kleinen Mittelmeerstaat, dessen Wirtschaft seit der Revolution bedenklich schwächelt. Bis zu 2 Milliarden Dinar, 1 Milliarde Euro, gibt Tunesien jährlich für Energieimport und Subventionen aus. Fast 8% des Haushalts. Doch die Abgeordnete Nadia Chaban glaubt nicht, dass ein Abkommen mit Shell Tunesien wirklich zugutekommen würde. Glaubt man den Zahlen des tunesischen Industrieministeriums, so hat der Konzern für die Schiefergasförderung in Tunesien ein Budget angesetzt, das rund 4-mal höher liegt, als normalerweise benötigt wird. Ein Anzeichen, dass Tunesien für Shell vor allem ein Testlabor für neue Methoden der Förderung sein soll, glaubt auch Matri.
Shell kann die besten Standards haben, daran zweifle ich ja gar nicht. Aber der tunesische Staat ist verantwortlich für die Gesundheit seiner Bürger, die Wasserqualität und die Umwelt, muss kurz-, mittel- und langfristig den Schutz seiner Ressourcen garantieren.
Die Fracking-Gegner werfen der Regierung vor, das Projekt um jeden Preis durchsetzen zu wollen, um politischen Freunden einen Gefallen zu tun. Denn der größte Einzelaktionär bei Shell ist Katar. Mit dem Emirat hat Tunesien immer wieder Geschäfte gemacht, seit die Regierung unter Führung der Nahda-Partei an der Macht ist.
Wir müssen endlich mit dieser Undurchsichtigkeit aufhören, die in Tunesien früher immer geherrscht hat, wenn wichtige Entscheidungen getroffen wurden. Die Entscheidung über Schiefergas haben nicht die Politiker zu treffen, sondern die ganze Bevölkerung. Denn es geht um ihre Zukunft und nicht um die Zukunft einer bestimmten Regierung oder einer kleinen Elite.
Nadia Chaban würde deshalb lieber sehen, dass die tunesische Regierung noch mehr in Wind- und Solarenergie investiert. Schon heute haben viele Tunesier Sonnenkollektoren für die Warmwassergewinnung auf ihren Dächern. Und auch die Wüstenstrominitiative Desertec hat Tunesien im Blick. Doch vor kurzem tauchten auch Pläne aus dem Jahr 2009 wieder auf, in Tunesien mit französischer Unterstützung ein Atomkraftwerk zu bauen. Ein Projekt, von dem die meisten Tunesier mit der Revolution eigentlich hofften, es sei endgültig begraben.
Woher nehmen die Energie für ein aufstrebendes Tunesien? Sarah Mersch über die Fracking-Diskussion in Tunesien. Neben dem Schiefergas ist eine der großen Einnahmequellen des Landes die Phosphatgewinnung. Die geht mit Umweltverschmutzung einher. Ein Thema in Domradio weltweit gleich nach den Nachrichten. Phosphat, daraus wird Dünger hergestellt. Es hilft, Lebensmittel länger haltbar zu machen und dient als Säuerungsmittel von Limonade. Wir alle konsumieren also so gut wie täglich diese Produkte und damit ist der Hunger der Welt nach Phosphat natürlich groß. Ein gutes Geschäft zum Beispiel in Tunesien. Das Land ist der weltweit fünftgrößte Phosphatexporteur. Außer ein bisschen Öl und Gas hat der Staat sonst kaum nennenswerte Rohstoffvorkommen. Bis auf das Schiefergas, von dem wir gerade gehört haben. Wird Phosphat verarbeitet, entsteht als Abfallprodukt Phosphorgips. 13.000 Tonnen des giftigen und leicht radioaktiven Materials leitet eine Fabrik in Gäbes. Das ist im Südosten Tunesiens. Jeden Tag ins Meer. Sarah Mersch war vor Ort.
Die Sonne versinkt hinter den Palmen der Oase von Chat de Salem und taucht das Meer in ein helles Gold. Sanft schwappen die Wellen an den Strand des Golf von Gäbes, einer 150.000 Einwohnerstadt im Süden Tunesiens. Ein stechender Geruch liegt in der Luft. Aus einem Kanal blubbert eine zähflüssige schwarze Brühe und fließt direkt ins Meer.
Früher gab es immer Fisch zum Abendessen, wenn die Bauern die Felder gepflügt haben. Denn das Meer war so nah, dass es die Fische auf die Felder gespült hat. Als ich klein war, bin ich mit den Fischen und den Garnelen zusammen im Meer geschwommen. Ich schwöre bei Gott, das mit den Garnelen ist wahr.
Manda ist Krankenpfleger und in Chat de Salem aufgewachsen, einem Vorort von Gäbes. Eine Oase direkt am Meer, das ist am Mittelmeer einzigartig. Doch seit Anfang der 70er Jahre die tunesischen Chemiewerke ihre Fabrik in Gäbes gebaut haben, ist der Ertrag der Oase zurückgegangen. Wenn das Meer noch etwas an den Strand spült, dann sind es meistens tote Fische oder Schildkröten. In der Fabrik nebenan türmen sich unter freiem Himmel meterhohe Berge von Phosphat. Das wird aus der Bergbauregion des Landesinneren geliefert, um in Gäbes verarbeitet und dann in alle Welt verschifft zu werden. Tunesien ist weltweit der fünftgrößte Phosphatexporteur. Aus ein bisschen Öl und Gas hat der 10 Millionen Einwohnerstaat sonst kaum nennenswerte Rohstoffvorkommen. In den Chemiewerken werden verschiedene Phosphate und Phosphorsäure hergestellt. Diese wird zu Dünger verarbeitet, aber auch zur Konservierung von Lebensmitteln und als Säuerungsmittel in Limonade. Als Abfallprodukt entsteht dabei Phosphorgips. 13.000 Tonnen des giftigen und leicht radioaktiven Materials leitet die Fabrik jeden Tag ins Meer. Nureddin Trabelsi, Bereichsleiter für Umweltfragen der Chemiewerke, versucht, Projekte voranzubringen, um die Schäden für die Umwelt zu verringern. Begeistert erzählt er von neuen Vorhaben, legt Zahlen und Studien auf den Tisch.
Wir haben Probleme mit der Umweltverschmutzung, das können wir nicht leugnen. Wir haben seit Jahren, schon vor der Revolution, einen Plan gemacht, um die Fabrik in dieser Hinsicht zu modernisieren. Aber die Projekte waren komplex. Und dann ist da noch der politische Wille. Als wir eine Lösung gefunden haben, hat uns die Politik kein grünes Licht gegeben. Und dann wird alles wieder verschoben. Jetzt ist der Wille da. Diese Chance dürfen wir uns nicht entgehen lassen.
25 Kilometer von der Fabrik entfernt soll der Gips unterirdisch gelagert werden, so das Projekt, ohne die Umwelt zu gefährden. Doch jetzt gehen die Bürger eines nahegelegenen Dorfes auf die Barrikaden. Sie haben Angst, dass das Problem nur verlagert wird und sie die neuen Opfer der Giftstoffe werden. 400 Millionen Dinar, rund 200 Millionen Euro hat das Unternehmen für das Projekt veranschlagt. Doch das Geld haben die Chemiewerke nicht. Über Wochen und Monate haben Sit-ins der Angestellten und Streiks für bessere Arbeitsbedingungen in den vergangenen 2 Jahren immer wieder zum Stillstand der Fabrik geführt. Wichtige Kunden haben sich neue Lieferanten gesucht. Für die Umwelt ist da kein Geld mehr übrig. Trabelsi hofft auf Unterstützung der Europäischen Entwicklungsbank, die schon ein erstes Projekt zur Verringerung des Schadstoffausstoßes unterstützt. 3 Jahre würde die Umsetzung des Projekts dauern. Bis sich der Golf von Gelbes wieder erholt, würde es allerdings wesentlich länger dauern, erklärt Monia Gieser, Leiterin des Instituts für Chemieingenieurwesen der Universität Gelbes.
Nach 20 Jahren würden wir vielleicht wieder erste Pflanzen sehen. Das geht nicht von heute auf morgen, denn die Schäden sind enorm. Aber es wäre gut, wenn wir unseren Kindern ein sauberes Meer hinterlassen könnten, denn das ist ein Reichtum für Gelbes.
Nicht nur das Meer leidet unter den Chemiewerken, auch die Landwirte und die Gesundheit der Bevölkerung. Der Schadstoffausstoß führt zu saurem Regen. Die Schadstoffe gelangen ins Grundwasser und werden von der Bevölkerung eingeatmet. Der Krankenpfleger Monda, Mitglied der Vereinigung zum Schutz der Oase von Chatesselem, sieht die Folgen täglich in seiner Arbeit. Asthma, Hautkrankheiten, Krebserkrankungen und Missbildung bei Neugeborenen zählt er auf.
Die Anzahl der Todesfälle geht jedes Jahr hoch, jedes Jahr. Ein Kind, das heute geboren wird, stirbt mit 40 oder 50 Jahren an Krankheiten, die früher kaum aufgetreten sind.
Doch so offen die Chemiewerke über die Umweltprobleme reden, von Gesundheitsschäden bei Arbeitern und Anwohnern wollen sie nichts wissen. Die gemessene Radioaktivität liege weit unter den Grenzwerten. Offizielle Zahlen oder wissenschaftliche Studien zu erhöhten Krebsraten in der Region gibt es nicht. Immerhin, erste Projekte zur Schadstoffreduzierung sind bereits angelaufen. Bis 2015 soll der Ausstoß von Ammoniak, Stickoxiden und Schwefel den europäischen Normen entsprechen.
Die Phosphatverarbeitung ist eine der wichtigsten Einnahmequellen Tunesiens, ist aber auch hochgiftig und krebserregend. Eine Reportage war das von Sarah Mersch. In Tunesien war es die Selbstverbrennung eines Obsthändlers vor mehr als 2 Jahren nach einem alltäglichen Fall von Erniedrigung durch die Polizei, die das Fass der Empörung zum Überlaufen gebracht hat. Die Revolution in Tunesien gründete auf der Empörung über Machtmissbrauch und das Einfordern von Rechten, von Menschenrechten. Was hat sich seitdem getan? 2,5 Jahre ist es her. Wir haben eine Übergangsregierung, die an der Macht ist. Was hat sich getan, seitdem Diktator Ben Ali aus dem Land verschwunden ist? Darüber spreche ich jetzt mit Matthias Katzer von Amnesty International. Ich grüße Sie.
Ja, guten Tag, Frau Gebert.
2011, das war das Jahr der Freiheit für Tunesien. Seither erfährt das Land, wie beschwerlich der Weg in Richtung Demokratie ist. Über die Wirtschaft haben wir gerade schon ausführlich gesprochen. Wenn wir uns jetzt die Menschenrechte anschauen, also das, was die Demonstranten gefordert haben während der Jasmin-Revolution, ziehen Sie ein kurzes Fazit. Was wurde schon erreicht?
Ja, es ist schwer in 2 Worten zu sagen. Es ist ein beschwerlicher Prozess, wie Sie gerade schon gesagt haben. Immerhin hat es die Regierung geschafft, jetzt einen Verfassungsentwurf vorzulegen, der auch in langwierigen Prozessen gewisse Verbesserungen bei den Menschenrechten enthält. Allerdings gibt es natürlich auch weitere Probleme. Viele Demonstranten, viele Personen in dem Land befürchten, dass bestimmte Rechte ausgehöhlt werden, unter anderem eben das Recht auf Meinungsfreiheit, Freiheit des der Lebensführung und dass sich die Lage auch wieder verschlechtern kann.
Einer der Grundpfeiler der Diktatur von Ben Ali war der politische Polizeiapparat. Gibt es in den 2 Jahren nach der Revolution, gibt es da diesen Apparat noch oder ist er komplett aufgelöst worden?
Also die Sicherheitspolizei, die ist aufgelöst worden. Allerdings ist unklar, wohin die Beamten genau verschwunden sind. Also man kann befürchten, ohne dass es jetzt wirklich klare Informationen darüber gibt, dass sie einfach quasi in das normale, in den normalen Sicherheitsapparat, der weiterhin besteht, eben übernommen wurden. Und darüber sind eben keine klaren Informationen bekannt, auch über die Befehlsstrukturen. Und insofern gibt es auch eine gewisse Aufarbeitung dessen, was eben unter Ben Ali passiert ist, insbesondere während der Umbrüche. Allerdings befürchten auch dort, also beklagen auch dort viele Opfer, dass eben beispielsweise bei Prozessen Angehörige oder Zeugen eingeschüchtert wurden und dass in vielen Schaltstellen immer noch Leute des alten Regimes sitzen, die weiterhin irgendwie Fäden in der Hand haben.
Wie geht es denn tatsächlich mit der Aufarbeitung voran? Viele Menschenrechtler fordern ja, die Archive der Folterkammern freizugeben, um eine Aufarbeitung überhaupt erst möglich zu machen, wie etwa das in Deutschland mit den Stasi-Verbrechen während der DDR-Zeit passiert ist. Kommt man da voran?
Es ist auch eine gemischte Bilanz. Also es gibt einen Bericht, der vor einem Jahr etwa erschienen ist von einer Kommission, die das also aufarbeiten sollte. Aber der Bericht listet mehr oder weniger nur die Opfer auf, also jetzt auch nur die Opfer der letzten quasi 3-4 Wochen in der Zeit, in der die großen Proteste stattfanden und in denen also zahlreiche Menschen getötet und verletzt wurden. Der Bericht identifiziert eben nicht die Verantwortlichen und um die Verantwortlichen eben zu bestimmen, da gab es auch eine Reihe von Prozessen, die allerdings auch häufig schleppend vorangekommen sind, und es gibt eigentlich eben so gut wie keine Aufarbeitung dessen, was eigentlich vor dieser Proteste vor diesen Protesten passiert ist, also über 20 Jahren von Herrschaft unter Ben Ali, wo ja letztendlich systematisch auch viele Menschen nicht nur bespitzelt, sondern eben auch bis zu Mordanschlägen hin verfolgt worden.
Die deutschen Medien haben sich in jüngster Vergangenheit viel mit den Rechten von Frauen in Tunesien beschäftigt. Grund war die Inhaftierung von deutschen Femenaktivistinnen, die nach einem Oben-ohne-Protest festgenommen wurden. Wie hat sich die Revolution in Tunesien auf die Diskussion über die Gleichberechtigung von Männern und Frauen ausgewirkt?
Ja, also grundsätzlich ist Tunesien ja von der rechtlichen Lage, also herrscht dort keine Völkergleichberechtigung, aber im Vergleich zu anderen Ländern der arabischen Welt eine relativ weitgehende Gleichberechtigung. Also es gibt weiterhin Benachteiligungen beim Sorgerecht und im Erbschaftsrecht, aber eben keine nicht so gravierende Einschränkung wie in anderen Ländern. Gesellschaftliche Lage ist natürlich eine etwas andere, was sozusagen die gelebte Praxis im Alltag ist. Und da ist natürlich Tunesien auch ein gespaltenes Land. Es gibt eben einfach unterschiedliche Lager die besonders eben eher säkular orientierte Tunesier und Tunesierinnen befürchten, dass eben unter der gegenwärtigen Regierung manche Bestrebungen eben auch wieder rückgängig gemacht werden können, also dass das, was erreicht wurde, auch im Alltag eben, dass das eben zunehmend zurückgefahren wird. Und dass man eben daran, dass es eben vermehrt Vorwürfe gibt, dass irgendwie gegen die öffentliche Moral verstoßen wird, wenn man sich ein Fall war ja einer jungen Frau, die von Polizisten aufgegriffen wurde und sie wurde dann vergewaltigt und sie wurde dann aber hinterher eben selber angeklagt, als sie dann Anklage erhoben hat, dagegen, dass sie sich eben unmoralisch verhalten hätte, weil sie eben mit ihrem Freund einsam aufgegriffen wurde. Und das ist eben ein Beispiel nur für die Befürchtungen von vielen, die sich eben gegen diese Regierung auch wenden.
Herr Katzer, wir haben jetzt viel gehört davon, dass man immer wieder befürchtet, ob es nun die Frauenrechtler sind oder diejenigen, die befürchten, dass Meinungsfreiheit eingeschränkt wird, oder diejenigen, die befürchten, dass die Verbrechen von Ben Ali zu Zeiten von Ben Ali nicht aufgearbeitet werden. Wie sehen Sie als Menschenrechtler die Situation, die unklare, die immer noch instabile Situation politische in Tunesien? Besteht wahrlich die Hoffnung darauf, dass sich etwas ändern könnte, oder überwiegt die Befürchtung, dass es eher ins Negative tendiert, was die Menschenrechte angeht in Tunesien?
Also eine negative Tendenz ist natürlich die steigende Polarisierung der Gesellschaft, dass man denkt, die Lager verhärten sich auch. Auf der anderen Seite, was einen doch zur Hoffnung wiederum bewegen kann, ist, dass man durchaus sieht, dass die Regierung kompromissbereit ist. Also in dem Verfassungsentwurf, wie er jetzt vorliegt, gibt es durchaus aus unserer Sicht schon noch auch einiges auszusetzen bei der Meinungsfreiheit. Aber man sieht durchaus, dass eben sehr kritische Formulierungen auch wieder herausgenommen wurden, dass also dort ein Prozess stattfindet, bei dem die verschiedenen Lager durchaus auch miteinander verhandeln können. Und das wäre wiederum eine eher positive Tendenz.
Vielen Dank, Matthias Katzer hat für uns eingeordnet, wie weit die Übergangsregierung in Tunesien die Forderungen der Revolution nach Rechtsstaatlichkeit und nach Einhaltung der Menschenrechte schon erfüllt hat. Alle Macht dem Volke, Tunesien auf der Schwelle zur Demokratie. Das war unser Thema heute in Domradio weltweit. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Interesse aller Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Stefanie Gebert und ich wünsche noch einen guten Tag. Tschüss.